Reliquien. Dahinter steht, glaube ich, tatsächlich so eine innere Sehnsucht der Menschen, die wir heute aus unserer Perspektive vielleicht schlecht nachvollziehen können. Aber die über lange Zeit in der Geschichte des Christentums sehr, sehr lebhaft war, dass man Brücken brauchte hin zu diesen biblischen Geschichten.
Der Diamant wird ja gepresst aus Asche des Verstorbenen. Der Brillant ist für mich das Wichtigste in meinem Leben. Und wenn man mich fragt, was hast du da? Und dann sage ich immer, das ist mein Mann. Und das gibt mir sehr viel Kraft.
Anker oder Magie? Reliquien früher und heute. Von Michael Hollenbach.
Winfried Wilhelmi steigt im Mainzer Dom die Treppe hinab zu der Ostkrypta. Im Dunkeln sucht er mit dem Schlüssel das Schloss der Gittertür. Winfried Wilhelmi ist der Direktor des Dommuseums.
Wir stehen hier vor dem sogenannten Schrein der Mainzer Heiligen. Und dieser Schrein zeigt eben figürlich die wichtigsten Heiligen, die das Bistum im Lauf von gut 1500 Jahren aufzuweisen hatte.
Hier befinden sich die Reliquien von 22 Heiligen, meist ex ossibus, also Knöchelchen. Doch zu sehen sind nur die kostbaren Gefäße, die Reliquiare. In der Mitte der heilige Martin von Tours, dann daneben unter anderem Hildegard von Bingen und Edith Stein.
Der Schrein ist von oben zu öffnen und im Inneren haben wir eigentlich eine Röhre. Und in dieser Röhre sind dann die Reliquienpartikel eingelassen. Das heißt, wenn man auf einer Leiter steht und den Deckel abhebt, sieht man, wie bei den Lottozahlen irgendwo, so diese Plexiglasröhren, in die, wie gesagt, die Reliquien eingelegt sind.
Die Überreste der Heiligen sind sehr unterschiedlich.
Das kann eben von Primärreliquien, also sprich sterbliche Überreste von Heiligen, bis hin zu Sekundärreliquien oder Tertiärreliquien gehen. Das heißt, Sekundärreliquien sind Dinge, die mit dem Heiligen in Berührung gekommen sind, wie zum Beispiel Gewänder oder Teile des Bestattungssarkophages. Und dazu gibt es dann wieder Anrührreliquien, das sind sogenannte Tertiärreliquien.
Also Reliquien, die nicht mit dem Heiligen selbst in Kontakt waren, sondern nur mit dessen Reliquien. Das ökumenische Heiligenlexikon definiert Reliquien als Überreste, lateinisch Reliquie, des verstorbenen Körpers oder auch der Kleidung und anderer Gegenstände eines Verstorbenen, die von Gläubigen verehrt werden, weil sie damit sein ehrendes Gedenken bewahren und zudem hoffen, an seinen Wirkkräften Anteil und seinen Segen zu erhalten.
Seit dem Frühmittelalter ist es ja noch der ganze Leib. Damals ist es verboten, Heiligenleiber zu teilen. Wenn man eine Reliquie haben wollte, wurde vorzugsweise aus römischem Papstbesitz ein ganzer Leichnam, in der Regel aus den Katakomben, hier nördlich der Alpen überführt.
In den Altar jeder neuen Kirche wurde eine Reliquie eingesetzt.
Dann aber, als die ganzen Leiber ausgegangen sind, dann fängt es langsam mit der Teilung dann an. Hier ein Schädel, da ein Knochen. Im Laufe der Jahrhunderte, das Bedürfnis immer größer wird.
Aber war die Zerstückelung der Heiligen nicht eine Form der Leichenfläderei?
Das wurde ganz heftig diskutiert, gerade im Frühmittelalter. Und es wurde auch im Hinblick auf die Auferstehung diskutiert. Steht der ganze Leib auf? Darf der geteilt werden? Das sind ganz praktische Fragen, die heftigst diskutiert wurden in der Theologie.
Einen Höhepunkt erreichte der Kult um die Reliquien der Heiligen im Mittelalter.
Hintergrund hinter der ganzen Sache ist eigentlich, dass man eben sehr nah sein wollte der Person, die man schon bei Christus im Himmel erwähnte. Also die Überzeugung steht dahinter, dass diese Person durch ihren herausragenden Lebensstil, ihre Frömmigkeit, ihren christlichen Charakter eben schon jetzt sicher bei Gott im Himmel ist, verstorben und die leiblichen Überreste auf der Erde sozusagen eine Brücke sind hin zu diesem tugendhaften Menschen, dem man eben sehr nah bei seinem Leichnam ist, bei den Knochenfragmenten ist.
Tobias Albers ist Leiter des Fachbereichs Liturgie des Bistums Rottenburg-Stuttgart.
Die Authentizität einer Reliquie bis ins Letzte nachzuweisen ist manchmal möglich, oftmals schwierig.
Ob eine Reliquie wirklich echt ist, das sei gar nicht der springende Punkt.
Es gibt von manchen Heiligen beeindruckend viele Körperteile mehrfach. Letztlich ist ja, bildet ja eine Reliquie eine Verbindung. Sie verbindet, ist ein Bindeglied zwischen unserer heutigen Zeit und der Geschichte zu einer Person oder eben hin zum Kreuzesgeschehen Jesu.
Tobias Albers erklärt sich die Faszination und manche Skurrilität von Reliquien so.
Ich glaube tatsächlich als eine tiefe Sehnsucht von Menschen möglichst nah heranzukommen an diese Person, jetzt zum Beispiel in Frage jetzt der Windeln Jesu, tatsächlich heranzukommen an dieses biblisch bezeugte Geschehen. Also Maria wickelt Jesu in Windeln, also muss es irgendwie Windeln geben. Naja, und dann gibt es halt eben tatsächlich Stoffe, die man die Windeln Jesu dann als solche deklariert. Und dahinter steht, glaube ich, nicht so sehr böse Absicht oder Gewinntreiberei oder Scharlatanerie, sondern tatsächlich so eine innere Sehnsucht der Menschen, die wir heute aus unserer Perspektive vielleicht schlecht nachvollziehen können. Aber die über lange Zeit in der Geschichte des Christentums sehr, sehr lebhaft war, was man eben diesen Dingen nahe kommen wollte, dass man Brücken brauchte hin zu diesen biblischen Geschichten. Ich glaube, das ist so der Hintergrund, den man dahinter sehen muss.
Winfried Wilhelmi steht nun in der St. Gotthard-Kapelle des Mainzer Doms. Sie dient heute als Ort des stillen Gebets, erläutert flüsternd der Kunsthistoriker.
Ja, wir sind jetzt im Inneren der Kapelle. Und hier im Obergeschoss ist die Aufbewahrungsstätte für die Reliquien, die abgegeben werden aus Pfarrkirchen des Bistums.
Dort oben ruhen über 100 Reliquien, alles Mögliche. Von Holzsplittern, vom Heiligen Kreuz bis hin zu Knochen berühmter und weitgehend unbekannter Heiliger. Und es werden immer mehr. Aus den Altären der aufgegebenen Gotteshäuser der Diözese.
Auch wenn die Gläubigen es nicht wissen, ich übertreibe jetzt, strahlt schon irgendwo die Aura der Reliquien dann auch hier herab und hilft vielleicht beim Gebet. Die Menschen brauchen ja was zum Anfassen, damit sie glauben können. Das geht am besten. Abstrakt ist halt immer schwierig. Und dieses Bedürfnis haben alle Religionen. Alle Religionen kennen Reliquien im weitesten Sinne. Und Sie und ich, wir in unserer Jetztzeit, wir kennen sie auch. Das sind noch keine Heiligen mehr, aber das ist eine Locke von einem Fußballstar und das ist ein Trikot von einem Handballer oder von einer Sängerin, die Sandale, was weiß ich. Das ist ureigen, jedem Menschen etwas von einer höheren Gestalt, sag ich mal, abhaben zu wollen.
Eine Reliquie, die wir vom Europapokal 2022 haben, ist hier das Trikot von Sebastian Rode mit Blut. Sebastian Rode ist kurz nach Spielbeginn, hat er einen Stollen gegen den Kopf gekriegt, hat geblutet, dann hat er einen Turban gekriegt und hat das Trikot voll geblutet und er hat uns dieses Trikot gegeben fürs Museum.
Mit weißen Handschuhen hat Matthias Thoma vorsichtig das Trikot aus der Vitrine gefingert. Der Leiter des Museums von Eintracht Frankfurt ist durchaus bewandert in der katholischen Reliquientheologie.
Dieses Trikot, vergleichen wir es in der katholischen Kirche, wäre das eine Reliquie ersten Grades, da wird eine Kirche drum gebaut.
Eine Reliquie sei das Trikot mit dem Blut aber nur unter einer Voraussetzung.
Ungewaschen muss es sein.
Das ist das Problem bei der Kleidung von Niko Kovac. Im Museum kann man jenen Anzug bewundern, den der Trainer bei dem Pokalsieg 2018 trug, als die Eintracht sensationell Bayern München mit 3:1 schlug.
Niko Kovac ist aber sehr eitel und es gab eine Bierdusche danach, also hat er diesen Anzug in die Reinigung gebracht. Und da fragen wir jetzt natürlich, in der Reliquienforschung, ist das noch eine Reliquie? Ist da noch der Schweiß vom Pokalsieg drin? Nein, ist er nicht eigentlich. Wir freuen uns trotzdem über diesen Anzug und wir haben ihn auch hier ausgestellt.
Sagt Matthias Thoma mit einem Schmunzeln. Er ist so etwas wie Gralshüter der Eintracht-Reliquien.
Das sind Dinge, die dem Verein und den Fans heilig sind.
Der Kulturwissenschaftler Jörn Glasenapp hat das Phänomen des Popstars Taylor Swift untersucht. Auch mit Feldforschung in diversen Konzerten. Er weiß um die besondere Ausstrahlung authentischer Gegenstände von Idolen, seien es nun Sport oder Popstars.
Man würde wahrscheinlich so mit Walter Benjamin pompös sagen können, diese Gegenstände sind dann auratisch aufgeladen, weil sie in gewisser Weise die Spuren, wie immer die Spuren dann nachweisbar wären, aber natürlich die Spuren von Taylor Swift oder Ronaldo in sich tragen. Und da ist Merchandise natürlich etwas ganz anderes. Da weiß man, dieser Artikel, der hat niemals Taylor Swift berührt oder umgekehrt. Also das ist dann schon was anderes.
Eine Reliquie, die wir noch haben, haben direkt aus dem Körper des Heiligen, die ja auch in der katholischen Kirche ganz wichtig ist, wir haben einen 36 cm langen Nagel aus dem Schienbein von Charlie Körbel. Charlie Körbel, Rekordspieler der Frankfurter Eintracht, hat sich 1984 beim Spiel gegen FC Nürnberg im Abstiegskampf hat er erst noch Tor gemacht, dann hat er sich verletzt, Schien- und Wadenbeinbruch, Krankenhaus gefahren, operiert. Dieser 36 cm lange Nagel wurde reingesetzt in den Knochen. Der Legende nach ist er nach der Operation aufgewacht und hat gefragt, haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen, die Eintracht hat die Klasse gehalten.
Jörn Glasenapp sieht eine Transformation der religiösen Reliquien, eine kulturgeschichtliche Wandlung zu säkularen Reliquien.
Die moderne Kunst, da gibt es so eine säkulare sozusagen Hinwendung zu. Ne? Das Kunstwerk entsteht aus dem sozusagen Ritual, aus dem Sakralen und säkularisiert sich dann. Aber die Mechanismen sind in gewisser Weise vergleichbar. Und da würde ich durchaus sagen, dass es so weit nicht entfernt ist, dass man sagt, okay, das Fantum und dieser Distanzabbau und dieser, nennen wir es mal Fan-Reliquienkult. Also sagen wir mal, wir haben jetzt eine Originalgitarre, die Elvis Presley 1956 in den Sun-Studios gespielt hat. Ne? Dann wäre das wahrscheinlich schon so ein bisschen der Schenkelknochen von einem Heiligen. Also das würde ich schon denken. So weit ist das nicht entfernt.
Der Bamberger Professor hat sich selbst als Swiftie geoutet, also als bekennender Taylor Swift-Fan. Er betont, die Nähe zu den eigenen Idolen suche auch das Bildungsbürgertum. Zum Beispiel, wenn die Schriftstellerin nach einer Lesung um eine persönliche Widmung ins Buch gebeten wird.
Man sollte nicht auf den Gedanken kommen, nur die Fans, die häufig ja belächelten Fans, seien so dumm, religiöse Gefühle zu entwickeln. Nein, da würde ich sagen, das geht auch in der Hoch-Hoch-Höchstkultur. Das, glaube ich, ist schon elementar für ganz viele Kontexte der Kultur.
Es gibt natürlich dieses menschliche Urbedürfnis. Wir sind ja nicht nur Geisteswesen, sondern wir sind auch sinnliche Wesen.
Johann Hinrich Clausen ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Dieses Bedürfnis, etwas in der Hand zu haben, ein Stück von der Person, mit der man eine besondere Begegnung hatte. Ich meine, dieses völlig absurde Autogrammsammeln, das ich überhaupt nicht verstehen kann, aber von Fußballspielern sozusagen eine Unterschrift zu haben. Für viele Menschen ist das etwas, zeigt einen Kontakt, manifestiert eine Begegnung und umso wichtiger natürlich, wenn es eine Begegnung mit dem Religiösen, mit dem Überweltlichen, dem Übersinnlichen ist.
So ganz fremd ist das mit dem Autogramm aber auch Johann Hinrich Clausen nicht. Er gesteht eine Jugendsünde.
Ich habe nur eine echte Unterschrift von einem Ausstellungskatalog. Das war in Hannover. Da hatte Andy Warhol eine Ausstellung in der Kästner-Gesellschaft damals. Und dann bin ich klopfenden Herzens, glaube ich, als 15-Jähriger, habe ich mein Taschengeld zusammengekratzt, Katalog gekauft und bin zu Andy Warhol gegangen. Und er hat unterschrieben mit den bedenkenswerten, erinnerungswürdigen Worten: Oh, fuck.
Doch ansonsten hält der Protestant nicht allzu viel von Reliquien.
Der reformatorische Protest, den finde ich natürlich auch noch immer hinreißend sinnvoll und sehr, sehr mutig, aber auch angemessen, weil Reliquien ja nicht einfach etwas nostalgisch-sentimentales sind, sondern eben Machtsymbole. Machtsymbole, ja, gewaltgesättigte Dinge, mit denen man eben auch Religionspolitik betreiben kann.
Reliquien hatten am Vorabend der Reformation auch eine besondere theologische Bedeutung. Tobias Albers, Chefliturg im Bistum Rottenburg-Stuttgart, verweist auf den Kurfürsten von Sachsen.
Friedrich der Weise soll über 15.000 Reliquien gehabt haben. Die hatten dann auch noch die besondere Funktion, dass man durch den Besitz und die Berührung und Verehrung dieser Reliquie Ablassjahre erhält, also Jahre im Fegefeuer erspart werden. Und das hat sich dann bei diesen Herren teilweise in die Jahrmillionen gesteigert, also mehrere Millionen Jahre im Fegefeuer weniger für den Besitz der Reliquien, dann fällt es natürlich schon schwer zu sagen, na, es hat mit Magie so erstmal nichts zu tun.
Friedrich der Weise, der Reliquienfürst, wird dann später zum Schutzherrn von Martin Luther.
Ja, herzlich willkommen hier im Lutherhaus. Schön, dass Sie hergefunden haben.
Mirko Gutjahr arbeitet als Historiker bei den Luther-Gedenkstätten. Zu Beginn der Ausstellung im Lutherhaus in Wittenberg steht man vor dem sogenannten Heiltumsbuch. Hier wurden die über 15.000 Reliquien aufgelistet, die Friedrich der Weise besaß. Unter anderem auch den Atem Jesu. Aber in welcher Form?
Ja, das wissen wir auch nicht ganz genau, wahrscheinlich in einem Fläschchen oder in einem Glas eingekapselt. Da sieht man so ein bisschen die spätmittelalterliche Frömmigkeit, die solche Dinge gern aufgenommen und geglaubt hat. weil man einfach den Heiligen und natürlich insbesondere Christus besonders nahe sein wollte.
Der Kurfürst hatte damals die drittgrößte Reliquiensammlung der Welt.
Sogar Teile der Nabelschnur wurden verehrt, bis hin zu so skurrilen Geschichten wie das Präputium Christi, also die Vorhaut Christi, um die sich dann sogar 13 Kirchen in Europa stritten.
Obwohl die Reformatoren die Reliquien des Kurfürsten vernichteten, waren die Anhänger Luthers selbst später nicht vor dem Reliquienkult gefeit. Mirko Gutjahr steht in der Lutherstube.
Wenn Sie sich also genau hier umschauen, sich auf die Oberflächen des Tisches blicken oder der Bänke, dann sehen Sie, dass überall die Menschen, die Besucher hier, die kleine Partikel abgeschnitten haben, kleine Holzsplitter mitgenommen haben und das als Reliquie Luthers behandelt haben. Und da merkt man, da ist außerdem noch relativ viel Katholik im Protestant.
Luther hatte die Reliquien als nutzlose Hunds- und Rossknochen verspottet. Für ihn waren sie nur ein Totding. Doch dieses Totding lebt immer noch. Zum Beispiel in Horssen, einem Ort in der niederländischen Provinz Gelderland. Hier sammelt der Katholik Johannes Peter seit 50 Jahren religiöse Güter. Von Kelchen über Monstranzen, Tabernakel und Priesterkleidung bis hin zu heiligen Figuren, Beichtstühlen, Kanzeln und Kirchenbänken. Auf mehr als 6000 Quadratmetern befinden sich in den Hallen über 100.000 Stück religiöse Kunst und Kitsch. Und auch mehrere tausend Reliquien.
Ich bin Spezialist weltweit, was Reliquien angeht. Es gibt eigentlich keine Leute mehr auf der Welt, die in Reliquien spezialisiert sind und die sowieso die Heiligen nicht kennen.
Johannes Peters ist sehr katholisch aufgewachsen. Er war Ministrant, wollte Priester werden, war dann Lehrer, bevor er sein Hobby zum Beruf machte. Weil er die lateinische Sprache gut beherrscht, kann er die Banderolen der Reliquien richtig einordnen. In diesen Beipackzetteln, wie er sie nennt, haben vatikanische oder bischöfliche Experten auf Lateinisch dargelegt, welchen Hintergrund die jeweilige Reliquie habe.
Ist das ein ex ossibus aus Knochen oder ist das ex veste, das ist aus Kleid oder ex capillis, ein Haar vom Kopf oder ein Stück vom Schädel und sogar Blut. Man hat auch Blutreliquien, die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, ex carne, Fleisch in Reihe, Herz, Leber, davon hat man auch Reliquien.
Der Mitsiebziger steht in einem Raum, den manche als Gruselkabinett bezeichnen würde. Hier lagern Knochen, Totenschädel, Skelette.
Dort, wo wir hier stehen, hier liegen sogar ganze Körper. Die sind aus Wachs zusammengestellt, aber in diese Wachsfiguren, die des Lebens groß sind, sind viele Beine verarbeitet und auch versiegelt oder daneben ausgestellt.
Manche Reliquien verweisen sogar auf Jesus. Holzsplitter vom Kreuz.
Ich habe schon ein paar tausend gehabt. Also ich habe schon 2 Kreuze verkauft. Es ist unterschrieben, es ist versiegelt, es ist noch 10-mal überprüft in 200 Jahren und steht noch immer, es ist ex lineo Santa Crucis aus dem Kreuz, ein Stück Holz. Ja, was soll man davon sagen?
Fragt Johannes Peters mit einem Augenzwinkern. Natürlich hätten die Käufer, die meisten kommen aus Übersee, immer eine Frage.
Wie echt ist es? Ja, ich habe immer eine Antwort. Ich habe das Dokument gezeigt, dass es echt ist. Und das Dokument ist vielleicht 10-mal überprüft in 200 Jahren. Und dann ist das Kreuzpartikel noch immer echt. Also ich kann da nicht sagen, dass es nicht echt ist.
Der Handel mit Reliquien ist nicht strafbar. Aber Johannes Peters weiß auch,
es ist klar beschrieben, ja, alle kirchlichen Gesetze, dass Handel in Reliquien absolut verboten ist. Aber dann sage ich immer, ja, du kaufst bei mir nicht die Reliquie, aber Reliquiare. Die Reliquiare, die verkaufe ich und was es drin ist, das bekommst du geschenkt.
Wer meint, das mit den Reliquien sei ein alter Hut, der kennt Carlo Acutis nicht.
Mein Name ist Varinia Rauco und ich gehöre zu den Freunden Carlo Acutis Germany oder Deutschland.
Carlo Acutis ist so etwas wie der Popstar unter den Seligen. Er starb 2006 im Alter von 15 Jahren an Leukämie. Der fromme Mailänder programmierte als Jugendlicher religiöse Internetseiten. Der Spross aus einer milliardenschweren Bankerfamilie engagierte sich für Arme und Obdachlose. 13 Jahre nach seinem Tod wurde der Leichnam in Assisi exhumiert. Aus dem halbverwesten Körper wurde das Herz entnommen und entsprechend präpariert. Nun konnte sein Herz als Reliquie in Deutschland bewundert werden. Die aus Peru stammende Valinia Arauco hat es geschafft, dass die Reliquie auch nach Hamburg gekommen ist.
Diese Reliquie, diese Herzbeute, das ist ein Stück, die war drin von einer Reliquie gefahrt aus Glas und Metall, fast 20 cm groß.
Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der Jungfrau Gottes.
Mit der Reliquie in der Hand segnet der Priester die Akutis-Jünger.
Und des seligen Carlo Acutis, segne und geleite euch der dreieinige Gott.
Nach der feierlichen Messe rutschen die Gläubigen auf Knien der Reliquie entgegen. 2 Stunden lang segnet ein Priester mit dem Herzbeutel die frommen Katholikinnen und Katholiken.
Es ist etwas, das wärmt dein Herz und das stärkt dich und gibt das Mut, weiterzumachen.
Wobei Carlo Acutis erst in den kommenden Monaten heilig gesprochen wird. Dass man einem Verstorbenen Teile des Herzens entfernt, das ist auch für Tobias Albers vom Bistum Rottenburg-Stuttgart ein wenig scary.
Eine Praxis, die wir hier eher befremdlich finden in Deutschland, scheint aber in Italien durchaus jetzt keine großen Befremdungen hervorgerufen zu haben. In der Praxis in Deutschland jetzt, würde ich sagen, ist man da schon sehr zurückhaltend, wäre man auch sehr zurückhaltend, wenn man jetzt einen Heiligen neu hätte sozusagen, bei dem es darum ging, aus dessen Knochen heraus Reliquien zu gewinnen. Da wäre man wahrscheinlich sehr vorsichtig.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Nicht aus einem Herzen oder einem Knochen, sondern aus der Asche ihres verstorbenen Ehemannes hat Petra Erdmann ihre persönliche Reliquie.
Der Brillant ist für mich das Wichtigste in meinem Leben.
An ihrer Halskette trägt die 62-jährige Physiotherapeutin einen Edelstein, gepresst aus der Kremationsasche ihres verstorbenen Mannes.
Also für mich ist es eine große Sicherheit, dass er an meinem Hals ist. Er ist jeden Tag bei mir, er sieht alles, was ich tue. Und wenn man mich fragt, was hast du da? Und dann sage ich immer, das ist mein Mann. Und das gibt mir sehr viel Kraft.
Ein Edelstein als Reliquie im Gedenken an den Liebsten. Bevor ihr Mann an Krebs starb, seien sie sich einig gewesen, dass ein Diamant für beide die richtige Form der Erinnerung sei.
Mein Mann und ich, Menschen, die mich kennen, die haben immer gesagt, ihr beide wart eine perfekte Symbiose. Und deshalb ist es für mich umso wichtiger, dass ich... Entschuldigung. Deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass er bei mir ist, dass ich das Gefühl habe, er ist da und er hilft mir jeden Tag.
Aus 500 Gramm der Kremationsasche wurde in der Schweiz der verbliebene Kohlenstoff extrahiert, in Graphit umgewandelt und danach unter extremem Druck von 60.000 Bar und 1.400 Grad zu einem Diamanten gepresst. Ein Verfahren, das in Deutschland offiziell nicht erlaubt ist, da hier eine Bestattungspflicht für Kremationsasche gilt.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Hellblau leuchte der Stein, sagt die 62-Jährige, so blau wie einst die Augen ihres Mannes. Auch ihre Asche soll nach ihrem Tod zu einem Diamanten verarbeitet werden, den dann ihre Stieftochter bekommen.
Wenn mir was passiert, dann kriegt sie uns beide. Und das ist bei uns in der Familie kein Problem gewesen. Es gibt sicherlich Familien, wo es denn darum geht, Geld. Für mich ist es kein Geld, was ich da am Hals habe. Für mich ist das ein Mensch, ein Gefühl, kein Geld.
Auch für junge Menschen haben persönliche Reliquien, Erinnerungsstücke, eine besondere Bedeutung. Wie für die 20-jährige Alexandra.
Mir ist vor allem Schmuck heilig. Ich habe zum Beispiel ein Schmuckstück von meinem verstorbenen Onkel, so ein Asche-Amulett. Das trage ich aber nur sehr selten zu besonderen Anlässen, weil ich einfach Angst habe, das zu verlieren. Und das kann man einfach nicht ersetzen. Dementsprechend halt dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Unterstützung bei etwas, weil ich da auch so ein bisschen abergläubisch schon bin in die Richtung.
Zum Beispiel bei ihrer Führerscheinprüfung.
Das ist mit Silber eingefasst. Wie so eine Röhre sieht das aus. Und da ist die Asche eben drin und die kann man von außen auch sehen. Also man kann schon sehen, dass da Asche auch drin enthalten ist.
In Deutschland sei das eigentlich nicht erlaubt. Aber es gäbe Möglichkeiten, die Asche in ein Schmuckstück füllen zu lassen. Für sie sei es sehr wichtig, das Asche-Amulett auf der Haut zu spüren. Marie-Johanna berichtet von einem eher ungewöhnlichen Erinnerungsstück, das sie an ihre Hündin Mulan denken lässt.
Ich habe tatsächlich von meiner Hündin den Milchzahn, den letzten, den sie verloren hat, habe ich auch bei mir behalten. Und meine Mutter hat mir zu meinem 19. Geburtstag diesen Milchzahn in Gold einfassen lassen. Und den habe ich jetzt als Kettenanhänger. Das ist mein heiligstes Stück Schmuck.
Was Alexandra und Marie-Johanna verbindet, sie machen alle eine Fachausbildung im Bestattungswesen. Sie beschäftigen sich täglich mit dem Tod und mit einer sich verändernden Trauerkultur.
Ich glaube, die Menschen klammern sich immer an etwas, was noch da ist, wenn jemand verstirbt, oder brauchen vielleicht auch oft irgendetwas, was noch bleibt.
Berichtet Alexandra aus ihrer Arbeit im Bestattungsinstitut.
Und da machen wir dann zum Beispiel auch das Angebot, Fingerabdrücke nochmal vom Verstorbenen zu nehmen und daraus auch ein Schmuckstück anfertigen zu lassen. Oder andere tätowieren sich vielleicht auch diesen Fingerabdruck, um das einfach immer bei sich zu tragen.
Ein Fingerabdruck als Tattoo? Auch so etwas wie eine sehr persönliche Reliquie. Eine Erinnerung an einen Menschen, der einem nahegestanden hat, der einem vielleicht heilig war. Doch ursprünglich stammen Reliquien ja von den echten Heiligen der Kirchen, wie Mainzer Dom. Dort auf der Empore der St. Gotthard-Kapelle befindet sich das vermeintliche Schweißtuch Jesu.
Es handelt sich hier um die Binden, die im Evangelium beschrieben werden, die die drei Frauen am Ostermorgen gefunden haben, als sie das Grab Christi in der Felsenhöhle betreten. Und dort lagen nur noch die Binden, die er im Rahmen der Auferstehung, sag ich mal, hinter sich gelassen hat.
Winfried Wilhelmi, der Direktor des Dommuseums, berichtet, dass das Schweißtuch zum letzten Mal 1870 wissenschaftlich untersucht worden sei, von dem Textilforscher Franz Bock.
Und er hält es für einen definitiv nahöstlichen Stoff, einen sogenannten Byssos. Das ist ein Leinen, das hauchzart ist und nur gearbeitet ist eben aus Gewächsen, die im Nildelta wachsen.
Auch bei Ramses dem Großen habe man ein ähnliches Tuch gefunden.
Dieses Textil, das wir haben, lässt sich in den Quellen zurückverfolgen bis ins 8. Jahrhundert, und zwar als Besitz der heiligen Behildis. Tatsache ist, wir haben eine Dokumentation des Sudariums Christi bis ins 8. Jahrhundert hinein. Das ist ja schon mal was. Die Zeitspanne zwischen dem 1. Jahrhundert und dem 8., die kann ich Ihnen nicht nennen, was da passiert ist.
Und wenn Christus nun wirklich das Tuch um sein Haupt gewickelt hatte, dann könnte man womöglich die DNA von Jesus ermitteln?
Theoretisch ja. Wenn der biblische Bericht stimmt, wäre dieses hauchzarte Gewebe um das Haupt Christi gewickelt gewesen, vom Zeitpunkt der Bestattung bis zum Zeitpunkt der Auferstehung, also 3 Tage. Theoretisch ja.
Doch zugleich fragt der Kunsthistoriker:
Was hätten wir aber gewonnen? Wir würden vielleicht DNA finden von einem Menschen. Christus war ganz Mensch, er war ganz Gott. Wir haben aber keine Vergleichs-DNA. Letztendlich ist jede Reliquie, auch Christus-Reliquien, nur Verweischarakter auf den, der dahinter steht. Braucht man das, wenn man glaubt?
Anker oder Magie? Reliquien früher und heute. Von Michael Hollenbach. Es sprach Barbara Stoll. Tontechnik Francesco Calcara. Redaktion Susanne Babila. Eine Produktion des Südwestrundfunks für die ARD Audiothek.